Egal wo du langfährst, du bist immer auf den Spuren der Tour de France unterwegs.
Wie hast du das miterlebt, den Sturz von Lippo?
Nach den ersten zwei Etappen hatten wir ja schon zwei Schlüsselbeinbrüche.
Wir sind auch gleichzeitig in der Gegend, wo es am meisten kleine Brauereien gibt.
Es hat sich absolut gelohnt, da das Gesetz zu brechen und den Grand Colombier hochzufahren.
Das hätte ich jetzt aber nicht von dir erwartet.
Da fühlt man sich wie ein ganz Großer, wenn man da oben ankommt.
Und hier in der Region gibt es eine Sache, die nennt sich Flan.
Wenn ein Zeitfahren ist, geht in die Stadt, wo das Ziel ist. Das hat so viel Spaß gemacht.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bikers Paradise. Es ist Folge 158 und wir beiden Hübschen sind im Außeneinsatz. Wir sind in Frankreich, aber an zwei komplett unterschiedlichen Orten. Alex, wo bist du denn?
Tja, wo bin ich? Ich bin an der Maas. Die nennt sich auf Französisch La Meuse. Und wir sind 10 Kilometer vor der belgischen Grenze. Ganz, ganz, ganz weit,
so weit oben.
Im Norden von Frankreich. Genau. Und wo bist du?
Ich bin bei Chambéry. Das ist genau an der Spitze eines riesengroßen Sees. Es ist der größte See Frankreichs. Und das ist so an der Grenze zwischen Jura und den Alpen. Und wir sind hier auf so einem Berg drauf. Der nächstgrößere Ort heißt Les Desserts. Und ja, die Tour de France passiert hier gerade so drumherum, um uns herum.
Erzähl doch mal, ihr habt euch irgendwo eingemietet und geht dann immer zu den einzelnen Etappen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die erste Woche haben wir dann so gestaltet, dass wir eigentlich nur hier sind, ohne die Tour de France. Und die zweite Woche ist dann jetzt die Tour de France hier. Wir waren erst in einem anderen kleinen Häuschen. Das ist ein bisschen den Berg weiter runter. Total idyllisch gelegen, ganz altes, kleines Haus gewesen. Aber dummerweise, weil es hier etwas länger nicht geregnet hat, hat das Wasser dann nicht ausgereicht. Das bedeutet, das Haus hat einfach überhaupt kein Wasser gehabt. Man kann nicht duschen, man kann keine Wäsche waschen. Und deshalb mussten wir uns dann ganz kurzfristig auch so ein bisschen was anderes suchen und haben uns dann hier in so einem kleinen Ort niedergelassen. Hier sind so ganz viele Skilifte und ganz viele kleine Chalets. Und da sind wir jetzt untergekommen, haben hier so ein kleines Holzhäuschen, da so eine kleine Mini-Wohnung drin. Hier gibt's Wasser, das ist schon mal gut. Und auch einen tollen Ausblick. Und hier gibt's dann auch so ein, zwei Restaurants. Also der Ort ist ganz klein, aber hat auch einen kleinen Supermarkt. Von daher, das funktioniert ganz gut mit der Versorgung. Und das wäre bei dem anderen Ding auch gar nicht so gut gegangen. Das sah total romantisch aus und wäre bestimmt auch schön gewesen mit fließend Wasser. Aber jetzt sind wir ganz froh, dass wir dann hier so ein bisschen in der Zivilisation sind.
Ich meine, ich habe ja bei Komoot schon gesehen, ihr fahrt ja richtig Fahrrad, ne? Ist es jetzt nur Rennrad oder seid ihr auch am Graveln?
Nee, wir sind eigentlich nur mit Rennrädern unterwegs. Meine Freundin hat natürlich ihren Gravel-Laufradsatz mit. Könnte sie an ihr Fahrrad auch dran basteln, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dann doch mehr Rennrad fahren. Ich meine, hier sind die ganzen Berge, hier sind die Straßen gut, hier ist dann auch nicht so viel Verkehr, so in den bergischen Gegenden. Von daher, das funktioniert extrem gut. Ja, da hast du mal ein paar Kühe und ein paar kleine Dörfer, die aber wirklich sehr schnucklig und sehr klein sind. Ja, also mit dem Rennrad ist das hier grandios, absolut grandios.
Und genießt du denn schon die französische Lebensweise in vollen Zügen? Erzähl mal.
Ja, also diese Bäckereisachen wie Baguette oder Croissant, ne, oder Pain au Chocolat. Das schmeckt hier einfach 10.000 Mal besser als bei uns in Deutschland. Das ist echt verrückt.
Es gibt hier bei uns in den Bäckereien, also wir sind genauso addicted zu diesem Bäckereiding. Es ist unfassbar, weil diese Backstuben ja wirklich noch, die backen ja selber, die machen das alles selber. Und das sind ja auch immer so gleichzeitig Konditoreien. Das heißt, die haben leckere Sandwich, aber haben auch die wundervollsten Schweinereien in Süß noch dazu liegen. Und hier in der Region gibt es eine Sache, die nennt sich Flan. Gibt es das bei euch auch?
Flan?
Flan ist ein... Ja, normalerweise kennt man das so als Pudding eigentlich, aber das machen die hier anders. Das ist sozusagen ein Kuchen aus Pudding. Du hast also eigentlich Vanillepudding fest mit einem Mürbeteig. Gibt's das bei euch auch?
Also wir hatten heute so ein kleines, wie heißt das, Tartelette, ein kleines Törtchen. Ja. Und das war auch so ein Teig drunter, dann Pudding drauf und dann da oben Himbeeren drauf gemacht, ein bisschen Puderzucker drüber. Das war grandios. Das war richtig gut.
Genau das.
Und heute früh hatte ich das erste Mal hier ein Eclair. Eclair finde ich ja in Deutschland so ein bisschen, aber hier war das göttlich mit Schokolade, Schokoladenfüllung
ja,
so drin.
Ja,
also dieser Schaum da drin, so mit Schokolade, ey, boah, grandios.
Die können das, oder? Die können das, die Franzosen. Ja, sehr gut.
Ja, ja. Generell kann man hier einfach überall gut essen. Also jedes Restaurant ist irgendwie gut gewesen, in dem wir hier sind. Also hier sind 2, 3, die haben wir jetzt alle durch. Und haben immer mal was anderes gegessen. Und überall gibt es eigentlich auch das Gleiche, schmeckt überall gut.
Jetzt mache ich dich mal ein bisschen neidisch. Ne? Wir sind in einer Gegend, wo Wein angebaut wird. Also es gibt hier auch sehr leckeren Wein. Aber... wir sind auch gleichzeitig in der Gegend, wo es am meisten kleine Brauereien gibt von ganz Frankreich. Mm. Der ganze Norden von Frankreich ist voll mit Brauereien. Und die machen ganz viel Craft-Bier hier und ganz, ganz lecker. Jedes Dorf hat seine eigene Marke. Wir machen mal so ein kleines Quartett und dann gucken wir mal, wer bei jedem Thema gewinnt. So.
Ja, ich glaube, bei Thema Bier gewinnst du, weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich hier 14 Tage bin, dass ich hier 2 Wochen kein Bier trinke.
Oh, what?
Und das klappt auch ziemlich gut. Ja, ja. Ich habe aber nicht die Rechnung damit gemacht, dass es überall in Frankreich belgisches Bier gibt. und das fällt mir natürlich so auf die Füße, ne? Gerade wenn wir im Restaurant sitzen und dann haben die da am Nachbartisch irgendwie diese Kelche aus Belgien mit dem leckeren Bier da drin. Denke ich mir die ganze Zeit so, oh Gott, hier das alkoholfreie Bier, das schmeckt ja, ist ja okay so, ne? Aber es hat ja mit so richtigem Bier irgendwie nicht so viel zu tun.
Ja.
Egal, ganz andere Geschichte. Also Getränke und Essen haben wir jetzt schon mal abgehakt. Kommen wir mal zum Fahrradfahren. Du hast einen Graveler mit dabei und ich ein Rennrad, richtig?
Richtig, genau.
Und ihr gravelt da so munter durch Frankreich durch?
Ja, wir graveln nicht richtig. Wir sind ja auf einem Radweg unterwegs, auf dem Maasradweg und machen den von der Quelle bis fast zum Ende. Und es gibt immer mal wieder Passagen, die sind nicht befestigt, aber harmlos. Eigentlich alles sehr, sehr gut befahrbar. Insofern, Graveler ist ein bisschen Luxus, so. Aber macht natürlich Spaß, weil es sehr komfortabel ist.
Ja, bei uns ist es so, dass wir hier eigentlich überall, egal wo du langfährst, du bist immer auf den Spuren der Tour de France unterwegs. Entweder siehst du, oh, hier haben sie gerade eine Straße komplett neu gemacht, also komplett neuer schwarzer Asphalt, dann weißt du, ah ja, guck ich mal im Tourprogrammheft nach, da wird die Tour de France bestimmt noch vorbeifahren. Und genauso ist es dann halt auch, ne? Dann gucke ich da in mein Programmheft und so, ah, der Ort Coucy, der ist Tour de France Ort, natürlich. Und da ist genau die Ortsdurchfahrt alles toll gemacht. Oder wenn wir hier auf unserem Hausberg unterwegs sind, dann sind da immer diese Meilensteine am Rand, wo dann da steht, wie viel Prozent hat der nächste Kilometer, wie viele Kilometer sind es noch bis nach oben. Und ja, manchmal steht dann oben dann auch noch, wann die Tour de France schon mal da war und so. Das ist schon total faszinierend, wie die einfach überall hier schon gewesen sind. Und wir haben den einen Tag schon mal so einen kleinen Ausflug gemacht zu so einem legendären Tour de France-Berg, den Grand Colombier. Und der war 2012, glaube ich, das erste Mal mit dabei, war davor einfach so ein riesengroßer Geheimtipp für Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen. Und der ist wirklich lang mit dem Anstieg. Ich glaube, 18 Kilometer sind wir da hochgefahren.
Wow.
kannst du von drei Seiten hochfahren. Also ich glaube, wie den Mont Ventoux, den kannst du ja auch von drei Seiten hochfahren. Und oben ist dann nur so ein kleines, ja, so ein kleines Häuschen, wo so ein Typ Baguettes macht und Pommes. Ne? Hier ist es ja Fritz, ne? Fried?
Pommes, Fried, ja, Le Fried, ja.
Und dann kann man sich da oben dann auch diesen kleinen Meilenstein für zu Hause mitnehmen, kostet dann 10 Euro oder sowas. Haben wir dann natürlich gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass der Grand Colombier der Berg ist, wo, da es ist mir nämlich damals bei der Tour de France-Übertragung aufgefallen, da haben die, also generell bei den Anstiegen, wird ja ganz viel auf den Asphalt geschrieben. Sei es Namen, sei es Landesflaggen, sei es Teamnamen und so weiter. Und bei einem Berg wusste ich noch ganz genau, da sind Kraftwerk-Album-Cover draufgemalt. Man Machine, Radioaktivität und natürlich Tour de France. Und wie aus heiterem Himmel, ganz kurz vor den letzten 100 Metern, fahre ich dann da so lang und sehe so, Kraftwerk, Tour de France, was? Und das war so zufällig, dass wir da hochgefahren sind und das war genau der Berg. Und ich wusste das noch von ja, ich weiß gar nicht, wie lang das her ist, dass ich diese Bilder gesehen hatte, dann bei Eurosport. Grandios, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ein Cola-Keks habe ich mir da gefreut. Und das Krasse war auch, wir sind da losgefahren in den Anstieg rein und dann kam schon so ein Franzose runtergefahren, aber nicht auf einem Rennrad, sondern ein stinknormales Cityrad, also mit E-Antrieb. Und hat dann natürlich Französisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es klang irgendwie so, als ob es nicht gut ist, da hochzufahren. Und ich dachte mir so, okay, mag vielleicht daran liegen, dass 35 Grad sind. vielleicht wollte er mir da irgendwie einen Hinweis geben, dass es vielleicht einfach keine gute Idee ist, jetzt da 18 Kilometer hochzufahren bei 35 Grad. War auch relativ steil, manche Passagen. Also war sehr oft zweistellig. Ne? Also so 12%, 13%, 14% auch mal. Und dann war aber irgendwann finito, war abgesperrt.
Okay.
Dann kam von hinten einer und dann meinte ich so, hier ist abgesperrt, was meinst du? Der konnte Deutsch reden, ne? Der weiß nicht, wo der herkam, vielleicht Österreich oder sowas. Und dann meinte ich so, ich hatte das schon mal, dann bin ich dran vorbei und konnte dann weiterfahren. Und da war dann nur eine Baustelle, wo halt Autos nicht vorbeikommen, aber Fahrradfahrer schon. Ja? Und dann kam dann aber so ein Local und der meinte so, ja, hier einfach weiter. Und dann sind wir da vorbei und dann lagen da halt so ein paar Steine, also ein bisschen vom Berg so runtergefallen, die lagen dann da auf der Straße, alles halb so wild. Und dann irgendwann war es noch doller abgesperrt, sodass man über die Leitplanke drüber klettern musste, also einmal in den Abgrund quasi so ein bisschen rein und dann aus dem Abgrund wieder raus. Haben wir dann auch gemacht, war auch okay. Und es hat sich absolut gelohnt, da das Gesetz zu brechen und den Grand Colombier hochzufahren. War grandios, hat richtig dolle Spaß gemacht, war aber auch einer der ekelhaftesten Berge überhaupt, weil eben die Prozente so gnadenlos sind. Ne? Immer wenn es zweistellig wird, dann wird es aber auch wirklich anstrengend. Ne?
Ich habe das Gefühl, dass jetzt bei den Touretappen, bei den offiziellen Touretappen, dass die immer mehr Anstiege reinnehmen, die genau in diese Richtung gehen. Ne? Das war doch, früher war doch irgendwie bei 10-11% Schluss und jetzt gehen sie doch total gerne auch mal 12-13-14, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, bei der Tour ist es ja generell so höher, weiter, schneller. Ne? Ein bisschen Sensationsgeilheit ist da wahrscheinlich von den Organisatoren auch mit dabei. Und das muss wahrscheinlich auch so sein, dass den Fans irgendwie was geboten wird. Deshalb sind ja diese Gravel-Etappen mit dabei, die ja im Peloton ist ja auch die Meinung so, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Das ist ja kein richtiger Straßenradsport, wenn wir da über Gravel fahren. Das sieht alles cool aus, erzeugt tolle Bilder, ist mega spannend, aber da kannst du eben auch eine Tour de France verlieren. Ja? Dieses Jahr ist es ja nicht so mit Gravel-Einheiten, aber da ist es genauso mit diesen extrem steilen Bergen. Planche de Belfi hatte, glaube ich, auch mal, was waren das dann, 19% oder sowas, keine Ahnung. Ist schon lange her, dass das befahren wurde, ein, zwei Jahre. Und was mir noch so aufgefallen ist, als ich da in den Grand Colombier hochgefahren bin, ich habe in meinem Leben noch nie so oft nochmal mich vergewissert, ob ich wirklich im letzten Gang gefahren bin. Kennst du das? Wenn du immer nochmal schaltest und du denkst so, ach scheiße, Ja, ich bin natürlich im letzten Gang, aber du kannst es einfach nicht wahrhaben, weil es so steil ist und weil deine Kadenz irgendwo so bei 60 ist.
Das hätte ich jetzt aber nicht von dir erwartet. Also ich, das ist mein Alltag, dass ich immer gucke und merke, ich bin da, wo es nicht mehr weitergeht. Aber von dir hätte ich das jetzt nicht erwartet. Eieieiei.
Ja, so ist das halt. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtige Übersetzung mit. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Aber sag mal, was warst du denn jetzt schon bei einer Etappe dabei, wo auf dem Gipfel, wo wirklich der Bär steppt und wo die Tausende stehen und Party machen? Weil da waren ja ein paar Etappen dabei, da konnte man ja gar nicht mehr die Straße sehen. So viele Fans waren da und so eng war das.
Ja, ich glaube, da redest du von Le Markstein. Ne? Das war die Etappe vor unserer ersten. Wir waren nämlich bei Etappe 15 dabei, die in Champagnole gestartet ist und dann zum Plateau de Solaison hochgegangen ist. Und da standen wir am Berg der ersten Kategorie. Das war relativ am Ende der Etappe, aber ganz unten am Fuß. Weil da sind wir so lang gefahren mit dem Auto, ne? Und dachten so, ey, das sieht hier so schnucklig aus. Jetzt suchen wir uns hier irgendwie einen Parkplatz. Weißt du, da war so ein kleiner Marktplatz mit einer Videoleinwand, alles schön geschmückt, dann hier der Getränkestand, dann da noch ein kleiner Essensstand und alle Leute saßen da irgendwie schon und haben sich gefreut, dass es bald losgeht, dass bald die Werbekarawane kommt und dann sind wir halt da geblieben und da haben wir dann noch so ein nettes älteres Pärchen getroffen aus Thüringen, mit denen sind wir dann da so ein bisschen rumgezogen und haben die Zeit miteinander verbracht, das war total toll und ja, das war unsere erste Etappe, Etappe 15. Und dann haben wir uns dann am Ruhetag, also am Montag, Alpe d'Huez gegeben, also zum selber fahren. Ah. Dann sind wir mit dem Auto 2 Stunden da Richtung Grenoble, dann in das Tal rein, haben uns da einen Parkplatz gesucht an so einem großen Monument. Das waren wir auch die einzigen. Nee, es stand noch ein anderes Auto da aus Großbritannien. Das waren auch Rennradfahrer. Die sind da wahrscheinlich dann auch hochgefahren. Und dann sind wir so flach, weiß nicht, 15 Kilometer hingefahren, dann Alpe d'Huez hoch, auf der anderen Seite wieder runter und haben so eine Runde gedreht. Und das war schon krass, weil, also generell ist es ein Erlebnis, Alpe d'Huez hochzufahren, die 21 legendären Kehren, ne? Jede Kehre ist nummeriert, an jeder Kehre steht ein Name aus der Radsporthistorie, wer da eben schon mal gewonnen hat an diesem Berg. Überall ist irgendwas draufgekritzelt in den ganzen Straßen, die ersten Camper waren schon da, ne? Ich meine die Etappe, also wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf. Am Freitag kommt die Folge raus und am Freitag ist auch die erste Alpe d'Huez-Etappe. Und wir waren am Montag da, also schon 5 Tage vorher. Und da waren trotzdem schon Leute in ihrem Camper, haben da gezeltet und hast du nicht gesehen. Und einen Tag bevor wir da waren, war auch von der Tour de France organisiert so ein Jedermann-Rennen.
Ja, ja.
So, L'Etappe heißt das. Und das war dieses Jahr halt Alpe d'Huez. Die sind da, glaube ich, 5 Anstiege hoch, da ist ja alles legendär in der Ecke. Ne? Da sind so viele legendäre Anstiege, es ist unglaublich. Da haben wir dann noch zwei Engländer getroffen, also einen Engländer und eine Engländerin. Die haben uns dann erzählt, wie das so war. Und die hatten auch das Trikot an von L'Etappe. Und ja, aber Alpe d'Huez, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das auch ein bisschen ernst genommen. Also ich bin da mit Kraftaufwand hochgefahren und das hat richtig Spaß gemacht, weil diese bisschen mehr als 13 Kilometer waren das, glaube ich. Das hat gut geklappt. Also ich habe mir die Kraft sehr gut eingeteilt, konnte dann auch so einen kleinen Zielsprint hinlegen, weil da war ja dann schon die Tribüne aufgebaut, wo die Leute dann sitzen werden und der Zielstrich dann da oben. Oh, das war schon echt cool. Da fühlt man sich wie ein ganz Großer, wenn man da oben ankommt.
Und hast du auch schon die Holländer-Kurve mitbekommen? Waren schon ein paar Holländer da?
Ja, ja. Ja, waren auf jeden Fall schon da und als wir ganz oben im Ort Alpe d'Huez waren, da hat auch gerade eine Frau mit Einkaufstaschen versucht, sich runtertrampen zu lassen, also hat den Daumen rausgehalten und sie meinte dann nur zu dem Autofahrer, Dutch Corner, Dutch Corner. Und hat die dann mitgenommen mit ihren Einkaufstüten und ja, hat sie dann geil runtergefahren in die Kurve der Holländer.
Ihr wollt ja da nochmal hin, ja? Na, am Freitag, ne? Oder?
Ja, also auf jeden Fall will ich. Ich habe nur so ein bisschen Bammel, dass wir da überhaupt nicht mehr in das Tal reinkommen.
Doch, doch.
Dadurch, dass dieses Jedermann-Rennen war, war schon ganz schön viel Verkehr, muss man sagen. Die wollten natürlich erstmal alle raus, ja, und auch von diesem Berg runter. Das hat uns beim Hochfahren ja überhaupt nicht tangiert. Das war ja alles in Ordnung. Aber ich habe mir da schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ob das überhaupt klappt. Aber wenn du sagst, das klappt,
Ja, du darfst halt nicht zu spät da aufkreuzen und musst halt dann irgendwann einplanen, wenn es nicht mehr weitergeht, dass man da ein paar Stunden steht, ne, bis die Jungs kommen. Also
Ja.
irgendwie kleine Jacke mitnehmen und was zu essen und dann passt das, ne? Also einfach, ich meine, die halten dich ja irgendwo auf an der Strecke, wenn du da hochfährst. Und dann schiebst du dein Rad 50 Meter und dann steigst du wieder rauf und fährst zum nächsten Polizeiposten, der dich wieder anhält und sagt, hier ist Schluss. Und dann schiebst du dein Rad wieder 50 Meter und dann fährst du wieder weiter. Und
Ja.
so kann man sich da hochhangeln, ne, im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall.
Ja, genauso habe ich mir das eben auch gedacht, ne? Mit dem Auto da in das Tal fahren, irgendwo parken, dann halt flache Anfahrt und wenn es dann 20, 30 Kilometer sind, mein Gott, dann ist es halt so. Und dann irgendwo, am Anfang ist es ja schon gleich steil bei Alpe d'Huez, ne? Da geht ja gleich los mit 10% oder so die ersten paar Kilometer. Dann stellen wir uns da in die zweite Kurve oder in die dritte Kurve und gut ist. Man muss da ja
Nein,
nicht ganz oben
nein,
stehen. Das muss ja auch
doch.
nicht sein.
Man muss ganz oben stehen.
Nein.
Man muss bei den Holländern.
Da muss man ja alles wieder
Martin,
runter. Da
Martin,
muss man ja wieder
Martin,
runter.
Martin, Martin, vertrau mir. Du weißt.
Ist doch überall Party.
Und was steht sonst noch auf eurem Programm?
Ja, erstmal nach dem Ruhetag waren wir dann beim Zeitfahren, was Remco
Ach
Evenepoel
ja.
gewonnen hat. Ich kann das absolut jedem empfehlen, wenn ein Zeitfahren ist, geht in die Stadt, wo das Ziel ist. Das hat so viel Spaß gemacht. Die haben da nämlich, das war ja am Genfer See, nicht in Genf, sondern so ein bisschen weiter östlich, so eine kleine, schöne Stadt. Das war ganz wundervoll. Und da sind die so mehrere Schleifen durch die Stadt gefahren. Und dann kannst du von der einen Stelle zur anderen gehen, dann waren wir noch im Zielbereich, dann haben wir gerade gesehen, wie Nils Politt reingefahren ist, dann standen wir gerade im Zielbereich, als Nico Denz da seine Interviews gegeben hat für ARD und für Eurosport und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen zu den ganzen Teamwagen, da saßen die dann bei Red Bull Bora Hansgrohe und haben sich da auf der Rolle das Laktat aus den Beinen rausgefahren. Übrigens, weißt du, wie Red Bull Bora Hansgrohe hier in Frankreich genannt wird?
Nee.
Red Bull Bora Hansgrohe. Aber
Red
Red Bull finde ich ja super.
Bühle. Red Bühle ist geil. Red Bühle ist geil. Ja, schön.
Ja, und das hat richtig Spaß gemacht, da dieses Zeitfahren anzugucken, weil sich das ja auch so zieht, ne? Alle 1 Minute, alle 2 Minuten kommt da mal so ein Fahrer vorbei. Es gibt ultra viel zu erleben, weil die von der Tour da wirklich viel aufgebaut haben. Gibt es dann immer von ganz vielen Ständen irgendwie, wo man so ein Gewinnspiel mitmachen kann? Weißt du, drehst du so ein Rad, kriegst du hier so ein Halstuch geschenkt und sowas. Großartig, das hat richtig Spaß gemacht. Aber nach den ersten 2 Etappen hatten wir ja schon 2 Schlüsselbeinbrüche. Ne? Die erste Etappe, die wir uns angeguckt haben, da ist Jonas Vingegaard hingefallen und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Bei der zweiten Etappe, das Zeitfahren, ist Florian Lipowitz hingefallen und hat sich das Schlüsselbein gebrochen.
Das
So, dann
war.
standen wir da und dachten so, also wenn wir uns jetzt noch die dritte Etappe angucken, dann bricht sich wieder irgendwer ein Schlüsselbein, den wir gut finden. Das machen wir mal lieber nicht.
Wie hast du das miterlebt, den Sturz von Lippo?
Wir standen beim Teufelslappen, also beim letzten Kilometer. Und wussten ja natürlich, welche Reihenfolge, wann die Startzeiten sind. Und auf einmal kam schon Remco Evenepoel vorbeigefahren. In einem Affenzahn. Und ich dachte mir so, ja, okay, der war jetzt schon 1 Minute schneller an den Zwischenzeiten. Vielleicht hat er ja irgendwie ganz viele Leute überholt, keine Ahnung. Und auf einmal kam schon Pogacar im gelben Trikot vorbei. Und ich so, dann muss ich jetzt mal ganz schnell den Ticker anmachen und gucken, was da passiert ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil Lipo ist ja erstmal eine super Zeit gefahren. Bei der ersten Zeitnahme war er auf Platz 2, glaube ich, ne? Naja. Dann halt in den Ticker reingeguckt und dann, Florian Lipowitz ist gestürzt, alles klar. So, und dann als Pogacar vorbeigekommen ist mit einem riesen Tross, ne, da waren ja bei ihm, also sonst ist ja ein Motorrad davor, bei der Top 10 waren 2 Polizeimotorräder davor, bei ihm waren irgendwie 5 davor, 7
Oh Gott.
dahinter, noch 3 Autos oder 4. Und dann irgendwann kam mal so ein Auto von Bora, Red Bull Bora Hansgrohe vorbei. Und ich dachte mir so, ah, das ist dann bestimmt das Auto von Lipowitz gewesen. Und dann später kam noch ein Krankenwagen mit Blaulicht hinterher. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Krankenwagen war, wo er drinne saß. Aber kann ich mir gut vorstellen. Denn bei Radsport News gab es ja dann ein Video, wo er an der Strecke in so einen Röntgenraum reingegangen ist. Ne? Die haben ja so einen LKW, wo so Röntgenabteilung drin ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn dann schnell ins Ziel gebracht haben, da mal einmal durchgeröntgt haben und dann ab ins Krankenhaus. Ja, den Felix von Radsport News habe ich da übrigens auch getroffen im Zielbereich. Da haben wir noch kurz gequatscht, aber der ist ja zum Arbeiten da, deshalb hat sich das kurz auf eine Minute beschränkt. Da hat er gerade mit Pascal Ackermann gesprochen, ein paar Insights rausgeholt und wir sind dann wieder zurückgegangen. Aber ja, so haben wir das mit Lipowitz mitbekommen.
Was denkst du, woran hat es gelegen? War er ein bisschen zu ehrgeizig? Das ist ja so meine Vermutung. Wollte er unbedingt noch was gut machen? Was denkst du?
Ich glaube, die erste Zeit, die hat es ja wirklich gezeigt, dass er da hoch motiviert ist, zu zeigen, dass er auch im Zeitfahren ein richtig gutes Ergebnis leisten kann. Und ich glaube, wenn er durchgefahren wäre, dann wäre er vielleicht Dritter oder Vierter geworden. Kann sein. So hätte ich das jetzt eingeschätzt mit der ersten Zwischenzeit. Klar, da war ja auch der Berg dazwischen. Das kann er ja sowieso gut da den Berg hochknallen. In der Flachen, im Technischen hätte er vielleicht wieder ein bisschen verloren. Aber das sah alles sehr gut aus. Und in den Fernsehbildern hat man ja so gesehen, das Vorderrad rutscht weg. Er knallt auf den Boden. Dann kommt dann da irgendwann diese Bordsteinkante, wo er da mit der Schulter gegen macht. Und dann knack, einmal durch. Ne? Das Schlüsselbein. Die Sollbruchstelle bei uns Radfahrern.
Ja. Ja, ich habe es ja auch schon hinter mir. Der Einzige, der noch fehlt, bist du. Ne?
Ey, Klopf auf Holz, ich habe das nicht vor. Ich habe das wirklich nicht vor.
Das sind wirklich so eine perversen Schmerzen. Das ist so unglaublich fies. Ich kann es keinem empfehlen. Wirklich nicht.
Dann ist ja gleich bei mir Kopfkino angegangen. Ne? Denn wenn sich jemand als absoluter Spitzenathlet das Schlüsselbein bricht, ja, dann ist es ja nicht so wie bei uns Otto Normalverbrauchern, dass das Ewigkeiten dauert, bis man sich da wieder bewegen kann oder bis alles wieder so ist, wie es sein sollte, sagen wir es so. Ne? Bei Spitzensportlern ist es so, zum Beispiel bei MotoGP, also die Motorrad-Weltmeisterschaft, da gab es dann auch schon Fälle, da ist Jorge Lorenzo im freien Training gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und am nächsten Tag ist er das Qualifying trotzdem gefahren mit einem gebrochenen Schlüsselbein, was ganz frisch mit einer Titanplatte zusammengeschraubt wurde. Klar, wenn er da jetzt drauf fällt, dann ist natürlich extrem blöd. Aber mit Painkillers, mit Schmerzmitteln, können die da extreme Belastungen drauf geben. So gut ist dieses Titan. Ne? Beim Fahrradfahren ist das vielleicht nochmal was anderes, als jetzt auf dem Motorrad da eine Dreiviertelstunde lang diese krassen G-Kräfte auszuhalten. Beim Fahrradfahren ist es ja so, du musst das ja mehrere Stunden machen und diese konsequenten Erschütterungen, das ist natürlich nicht gut. Aber was ich sagen will, ist, ein Profisportler beim Fahrrad ist sehr schnell wieder auf der Rolle, um zu trainieren, um die Beine zu trainieren, muss ich da natürlich so einen kleinen Stützapparat bauen, dass er da den Arm gut drauflegen kann, damit er eben, ja, das gut funktioniert auf der Rolle, weil in den Hoods kannst du da natürlich nicht sein oder im Unterlenker, das funktioniert nicht. Aber du kannst weiter trainieren und bei mir das Kopfkino, darauf will ich hinaus, vielleicht fährt Lipowitz dann die Vuelta. Ist ja noch ein paar Wochen hin.
Meinst du? Ja, naja, lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen.
Ich fand das so, so schade, weil ich wollte unbedingt wissen, wie seine Geschichte dieses Jahr bei der Tour ausgeht.
Ja.
Ich war da so gespannt drauf und es hat eigentlich so einen Spaß gemacht.
Ja, ja, klar, so ist es. Naja, und hier die langen Berge, gerade Alpe d'Huez am Freitag und dann auch am Samstag nochmal. Das wäre ja prädestiniert für ihn gewesen, wo er seine Kräfte ja, ausspielen kann. Hast du übrigens mitbekommen,
ja.
Das fand ich ja ganz witzig, hier in der Werbekarawane fährt auch Grand Départ der Vuelta in Monaco. So ein paar Autos mit. Ne? Also, dass der Start in Monaco ist für die Vuelta. Machen die Werbung hier bei der Tour de France. Und bei einer Etappe war der Fürst von Monaco da. Und dann wurde der von, weiß nicht, France TV oder so interviewt und dann wurde er so drauf angesprochen, ob Pogacar denn vielleicht die Vuelta fahren würde. Und dann meinte er so, ja, ich habe da sowas gehört, der fährt wahrscheinlich die Vuelta.
Nicht dein Ernst, nicht
dein... groß rumgerätselt, dann wurde schon mal bekannt, die kennen sich wohl sehr gut, ne? Pogacar wohnt ja in Monaco. Und dann am Ende der Etappe wurde Pogacar gefragt, wie sieht's denn mit der Vuelta eigentlich aus? Der Fürst von Monaco hat gesagt, du fährst dieses Jahr mit. Und dann meinte er nur so, naja, wenn der Fürst das sagt, dann wird das schon stimmen.
Nicht dein Ernst.
Also es ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber irgendwie schon, ne?
Ey, unglaublich, unglaublich. Es bleibt immer spannend. Und hattet ihr denn eigentlich jetzt auch so eine, diese ganz, ganz heißen Tage, so wo das wirklich knapp bis 40 Grad ging irgendwie?
Ja, also die ersten Tage waren hier wirklich bullig heiß. Da hat dann der Fahrradcomputer so 36 Grad angezeigt. Mir macht das ja immer nicht ganz so viel aus. Ich finde das ja ganz geil. Das ist so Jan-Ulrich-Wetter, ne? Ich finde das super. Funktioniert ganz gut bei mir in meinem Körper. Aber ja, es war schon echt heiß hier. Aber mittlerweile ist es ganz cool. Es sind tagsüber so Ende 20 Grad. Das geht. Vorhin hat es dann auch mal wieder 32 Grad auf dem Tacho angezeigt. Aber nur so auf diesen Sonnenseiten, wo es den ganzen Tag draufballert mit der Sonne. Aber egal. Heute waren wir ja in Chambéry. Das ist ja die Stadt hier unten. Und da war heute der Tourstart. Und da haben wir uns auch mal die Fahrerpräsentation angeguckt und sowas. Und da war dann auch wieder die Werbekarawane. Und da sind die Leute durchgedreht, ne? Also voll krass. Da sind Leute umgefallen, weil die nach irgendwas gesprungen sind, was sie umsonst haben wollten. Das ist mir ja dann ja auch ein bisschen zu viel. Ne? Also ich finde das sehr geil.
Aber das kennst du ja aus eigener Erfahrung.
Ja, ja, aber oder? Ich würde mich nicht in den, ich würde mich nicht auf die Straße schmeißen, um irgendwie einen Beutel von M&Ms zu bekommen. So, weißt du, denn, ja gut, dann hat es halt wer anderes. Ne? Also ich habe es regelmäßig gesehen, dass Leute einfach umgefallen sind, weil sie nach irgendwas geschnappt haben. Ganz, ganz wild. Soll ich dir mal die Top 3 sagen von den Sachen, die ich ergattert habe?
Ja.
Also einmal ja. Von Leclerc, das ist ja der Sponsor vom gepunkteten Trikot, vom Bergtrikot, gibt es dieses Jahr keine Fahrradcappies, sondern Schiebermützen. Also dann hast du hier
Nein.
eine typische Opa-Mütze als
Nein,
den,
geil.
In den gepunkten, also weiß mit roten Punkten steht Leclerc drauf, Tour de France, finde ich ja großartig. Das ist mein Platz 3. Dann Platz 1 sind wirklich diese kleinen Einkaufsbeutel von M&Ms. Das sind, die sind so ganz klein zusammengepackt und dann kannst du die so rausholen und dann hast du einen Einkaufsbeutel und dann steht dann da irgendein französischer Spruch drauf, dann ist so ein M&M-Figur, Dingsbums da drauf und steht so klein Tour de France dabei. Finde ich sehr praktisch. Und die werden rausgefeuert. Ne? Also wir haben mittlerweile 4 von den Dingern. Voll geil. Und dann gibt es hier einen Werbetreibenden. Das ist eine Fleischmarke. Die machen Steaks, die machen Hack und die machen Hacksteaks. Die heißen Charal. Und kennst du noch diese, als Kind, da gab es doch diese kleinen Becher, wo so Kühe drauf sind und dann hast du sie umgedreht und dann hat das gemacht. Kennst du die noch?
Nee,
kennst du nicht? Na ja, gut, vielleicht ist es so ein Ostding gewesen oder sowas. Egal. Jedenfalls habe ich so ein Ding bekommen von Charal und der macht nicht Mu, sondern der macht
Charal.
Hast du gehört?
Ja, hab ich gehört.
Ey, und dann hatte ich das Ding bei mir.
Ich glaub's
dann
nicht.
Dann hatte ich das Ding bei mir im Rucksack.
Ich glaub's
und dann
nicht.
Ist das umgefallen und bei jedem Schritt hat das dann
Charal
gemacht.
Charal.
Ich weiß noch ganz genau, du wolltest doch unbedingt in so eine Verpflegungszone, um mal zu gucken, ob da nicht eine Flasche in deinen Armen landet.
Ja, ich bin ja eher auf so einen Beutel aus. Ich ja, habe schon überlegt, welches Team. Wäre natürlich bei Rhein Victorious, weil die auf Bianchi fahren, prädestiniert, weil dann da eben Bianchi draufsteht. Aber grundsätzlich ist es mir erstmal egal. Wir haben das morgen vor. Morgen ist Etappe 18 bei uns von Voiron nach, kann ich nicht aussprechen. Und da ist schon nach 30 Kilometern, das ist hier auch mit dem Auto, 1:15 ungefähr, bei 30 Kilometern die Verpflegungszone, kurz bevor es reingeht in den Berg der ersten Kategorie. Und da dachte ich mir so, da stellen wir uns mal hin und gucken, ob wir irgendwie so einen Beutel oder irgendwas abgrasen können. Mal schauen. Also wir hatten jetzt einmal eine Ortsdurchfahrt, dann hatten wir heute den Start, dann hatten wir ein Zeitfahren, morgen machen wir die Verpflegungszone und dann ist ja schon Alpe d'Huez. Und am zweiten Tag, wo sie nochmal Alpe d'Huez fahren, und zwar von hinten, dachte ich mir, dass wir vielleicht irgendwie nach Saint-Jean-de-Maurienne fahren. Mir geht das ja mittlerweile ein bisschen auf den Keks, hier die ganze Zeit mit dem Auto rumzugurken, weil dann sitzt du da 2 Stunden im Auto, hast nicht viel zu tun, musst da über die Autobahn, dann musst du da bei jeder dritten Autobahn Geld bezahlen, dass du da drüber fahren kannst, aber das funktioniert ganz gut. Aber ist schon witzig, ne? Wenn du dann mit dem Auto unterwegs bist und fährst von der Tour-Etappe zufälligerweise in unsere Richtung dann so, ne, wo dann hier die nächste Etappe gestartet wird. Und dann siehst du auf einmal so im Rückspiegel, ah ja, da kommt ein Auto von Red Bull Bora Hans Groh. Ach ja, guck mal hier, der Skoda ist von den Offiziellen. So, ne? Und dann weißt du ganz genau, okay, da brauche ich gar nicht mehr aufs Navi gucken, ich muss den nur hinterherfahren, die fahren jetzt auch nach Chambéry. Ist schon ganz witzig.
Ach schön, ja, ich beneide euch ja ein bisschen, dass ihr wieder so nah dran seid. Ich bekomme so im Fernsehen gar nichts mit, weil immer wenn wir an unserem Ziel ankommen, sind die Etappen in der Regel schon vorbei. Ich höre mir halt immer abends die Podcasts an und damit ich das so ein bisschen verfolgen kann. Ja. Wie lange seid ihr jetzt noch in Frankreich? Wann geht's nach Hause?
Am Samstag. Samstag ist die letzte Etappe, die wir uns angucken und am Sonntag fahren wir dann in einem Schwung wieder zurück nach Berlin. Also ein bisschen haben wir noch, aber wie gesagt, natürlich ist das geil, da an der Straße zu stehen und wir haben ja so verschiedene Sachen gehabt, ne? Heute Start war wieder was ganz anderes als das Zeitfahren und dann sind wir ja noch an den Berg hoch, den sie dann runtergefahren sind, also hatten wir dann heute auch noch eine Abfahrt mit dabei. Jeden Tag irgendwie was anderes, aber trotzdem hast du ja nur im Fernsehen diesen großen Überblick, ne? Und ich glaube, ich muss nächstes Jahr wirklich mal wieder 3 Wochen einfach auf der Couch verbringen, um das ganze Rennen von vorne bis hinten gucken zu können. Klar, das ist ultra geil, hier die Etappen vor Ort zu gucken und auch dieses Gefühl, ne? Ich weiß noch, das, wo wir vor 2 Jahren da zusammen waren, das hat mich ja überwältigt, ne? Das erste Mal das zu sehen. Dieses Gefühl ist jetzt so ein bisschen abgeflaut, klar, weil das erste Mal ist nur halt das erste Mal, aber es ist großartig, hier rumzulaufen und alles atmet halt dieses Tour de France-Feeling und du merkst, dass es so ein Nationalheiligtum ist, ja. Alle Leute hier haben Bock da drauf. Überall ist was dekoriert. Alle haben diese Tour de France irgendwie ins Herz geschlossen und auch die ganzen Leute, die dazu kommen. Also was wir hier schon alles für Nationalitäten gesehen haben, ne. Also klar, die üblichen Verdächtigen aus Europa, aber auch Leute aus Brasilien, Reisegruppen aus Asien und sowas, ne? Die fahren dann da irgendwie zu 8 irgendwie so einen Berg hoch und haben alle das gleiche Trikot an für Kolumbien zum Beispiel, haben wir auch gesehen und so. Also absolut großartig. Also da merkt man mal wieder Kultur, also Musik oder eben Sport, das ist so der große Vereiner der Menschheit. So, da ziehen alle an einem Strang, alle haben da irgendwie Bock drauf, haben Respekt voreinander, haben Spaß zusammen, dass es einfach eine gute Zeit ist. Ja, ist schon toll.
Genau so ist es. Und das alles, was uns verbindet, ist das Fahrrad, wie immer. Ja,
wie immer, es kommt auf 2 Rädern vorbei und gewinnt dein Herz.
Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind noch ein paar Tage unterwegs, worauf ich mich auch sehr freue. Morgen geht's ja nach Belgien. Da sind wir 2 Tage. Wir bleiben ja immer an der Maas. Und dann geht's in die Niederlande. Da sind wir auch noch 2 Tage an der Maas. Das wird bestimmt nochmal schön. Ich freue mich auf die Pommes in Belgien. und natürlich auf das Bier in Belgien. Und ich weiß gar nicht, wir haben vorhin überlegt, was so eine Spezialität in den Niederlanden ist. Fällt dir da spontan irgendwas ein?
Diese kleinen Hackbällchen, Frikandel.
Hackbällchen?
Frikandel.
Wirklich?
Ich glaube, ja.
Von Ikea, das sind doch die Schweden. Das sind doch die Schweden, also nicht die Niederländer.
Das ist Schöttbullar.
Schöttbullar. Und du meinst, die Niederländer essen auch kleine... Ja, das gefällt mir. Das finde ich gut. Ich werde das herausfinden. Aber jetzt zum Abschluss unserer Folge habe ich noch eine kleine Quizfrage an dich.
Das mag ich.
Und zwar,
komm, hau raus.
Wir saßen gestern in einem Restaurant und haben sehr gut gegessen. Und ganz am Ende, als wir fertig waren, kam der Kellner und meinte, ob wir denn noch gerne einen Kaffee hätten oder ein Dessert. Und der Chef de Cuisine, Recommande, empfiehlt das Omelette Norvégien. Übersetzt das norwegische Omelette als Dessert. Und jetzt meine Frage an dich. What the fuck ist ein Omelette Norvégien? Ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Ja?
Es wird flambiert.
Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, dass es sowas ist wie Palatschinken. Das hat nichts mit Schinken zu tun, sondern das ist einfach so ein Pfannkuchen. Und ich glaube, das ist flambierter Flammkuchen. Kann das sein?
Das ist ein völlig absurdes Teil. Da kam wirklich so ein Teller. Wie soll man das beschreiben? Da war ein weißer Berg drauf, der so aussah, als wenn du so über einen Gletscher läufst mit diesem harten Schaum, den man kennt so von Baisers. Aber der war nicht richtig, richtig fest, sondern so ein halbharter Baiser-Schaum. Und den haben sie dann erstmal sportlich angezündet. Ne? So, dass er schön gekokelt hat und dann musst du irgendwann sagen, stopp, bevor du irgendwie eine Löschdecke brauchst für das Ding. Und das Ding heißt Omelette Norvégien, weil da drunter, unter diesem Mantel aus diesem weißen Schaum ist Eis. Ja, das ist sozusagen gefüllt nochmal. War eine Kugel Vanilleeis drin, eine Kugel Fruchteis und das Ganze in so einem Teigbett. Ich sag nur so viel, keine weiteren Fragen. Es ist unfassbar, was die sich da ausgedacht haben.
Und kommt das jetzt aus Norwegen oder?
Nee, nein. Nein, das heißt einfach nur so. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Vielleicht weil Eis und Norwegen ist kalt. Vielleicht so.
Also solltest du jemals auf einer Speisekarte lesen, das norwegische Omelett, tu es.
Okay, das mache ich auf jeden Fall. Übrigens, ich hatte dich ja vergangenes Jahr darauf angesetzt, dass du mir von La Vache qui Rit, der lachenden Kuh, ein Cap mitbringst. Ne? Die haben dieses Jahr keine Caps, sondern T-Shirts, wo diese Kuh riesengroß drauf ist. Also so groß wie das ganze T-Shirt. Sieht großartig aus, habe ich aber noch nicht gefangen. Muss ich noch machen.
Damit hast du noch eine Aufgabe. Das ist ja das Wichtigste, ne? Dass der Martin immer eine Aufgabe hat.
Ganz genau.
Und nicht einfach so planlos in der Gegend rumfährt.
Ganz genau, so ist es.
Ja, sehr schön.
Und mit diesen aufmunternden Worten entlassen wir euch in euer wohlverdientes Wochenende. Falls ihr die Folge heute hört, heute ist AlpDS dran. Und falls ihr die Folge irgendwann anders hört, ist AlpDS schon vorbei.
Ganz genau. Und ich berichte nochmal ganz ausführlich über die Radreise an der Maas entlang. Da machen wir nochmal eine schicke Sendung draus. Und dann berichte ich mal im Detail über unsere Erlebnisse.
Alles klar, Alex. Dann viel Spaß noch bei eurer Reise.
Jo, Dito, dir auch viel Spaß. Und fangen ist das Motto, ne? Ja. Fangen bei der Werbekarawane.
Die Beachboys schon gekommen haben, ne? Fangen.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.